Also man muss den ersten Prozess mal sehen. Nachdem die mir natürlich das Gehalt entzogen haben, wurde mir ja klar, hier werden Bandagen gekämpft jetzt. Jetzt geht hier irgendwas los. Dann kamen so die nächsten Stufen, in denen ich immer noch nicht richtig wahrhaben wollte, was da eigentlich los ist. Also das spricht auch für so eine gewisse Ignoranz bei mir, muss ich schon sagen, dass ich dann gesagt habe, oh Gott, ich habe das ja schon wieder vergessen. Auf die Idee zu kommen, dass mich die Einladung gar nicht erreicht hat oder dass man bewusst mich ausgelassen hat aus dieser Informationskette, das habe ich weder meinen Vorgesetzten noch meinen Kollegen zugetraut. Aber die wussten das alle, das weiß ich heute. Und letztlich hat sich das ja an diesem 24. Juni eben in diesem Gespräch mit diesem Dr. Andreas Pechler herauskristallisiert, indem er eben mir sagte, hier gibt es eine Anweisung, du bist nicht mehr länger als bis August in der Bank. Die haben gesagt, du bist hier zum Abschuss freigegeben, was er dann nachher auch bestritten hat, das geäußert zu haben. Aber das hat er ja nicht nur mir gegenüber geäußert. Und so weiter. Also diese ganzen Kettenreaktionen, dann wurde mir natürlich schon von Woche bis Woche immer klarer, was da los ist. Und natürlich von Woche zu Woche werden auch diese Anstrengungen, unter denen man unterliegt, schwerer. Man steht eben nachts auf, kann nicht schlafen, guckt dann Fernsehen, weil lesen kannst du auch nicht, dann machst du dir wieder Gedanken. Das stört natürlich die Nachtruhe von dem Partner, den man hat, der dann auch motzig aufwacht, weil er wieder nicht schlafen kann, ja. Und so schaukelt sich das eine ins andere hoch. Und das war eigentlich alles für mich noch sehr gut zu verkraften, weil wenn Sie Wertpapierhändlerin sind, können Sie wirklich, wenn Sie das sind, nicht nur, wenn Sie das beruflich ausüben, sondern wenn Sie die Veranlagung haben, dann können Sie viel mehr wegstecken. Also Sie können an Belastungen, ich würde sagen, mehr als 100%, was ein normaler Bürger kann. Das ist Gott gegeben. Das ist so wie die Chirurgen, die wirklich 17 Stunden operieren können und dann danach noch in eine Bar gehen, zwar kein Alkohol trinken, aber immer noch lustig sein können, ja, aber die jetzt sich ausgepowert haben und das als positiven Aspekt sehen. Aber durch diese Belastungen, die da höher wurden und die Grenzen, die man mir setzte, die ich ja vorher nicht hatte, ohne dass sie nachvollziehen konnten, was haben sie denn jetzt falsch gemacht? Warum setzen die ihnen solche Grenzen? Oder warum schließen sie sie aus? Oder wie ich dann im Juni erfuhr, dass ich nicht mehr, sagte eine Kollegin zu mir, Frau Fuchs, haben Sie schon gesehen? Ihre Rufnummer ist ja an Herrn Stahl vergeben. Da liegt ein Fehler vor. Und da gucke ich die an, sage ich, ja, das ist ein Druckfehler. Da ist ein Fehler passiert. Ich habe gar nicht weitergedacht. Ich habe dann erst 2, 3 Wochen später von diesem Peschel erfahren, warum das so ist, ja, weil man da schon vorhatte, mich eigentlich los sein zu wollen, ja. Wie setzt sich das dann um? Diese Problematik in das Privatleben fängt erst dann an, wenn sie wirklich entlassen sind. Weil dann manifestiert sich was. Vorher leidet das Umfeld, aber sie tragen es noch mit. Weil man kann nichts positiv und nichts negativ entscheiden. Man sagt eben, der hat im Moment Probleme am Arbeitsplatz. Das akzeptiert jeder. Das hat jeder mal gehabt. Das wird allgemein mitgetragen. Umso länger der Prozess dauert, bei mir dauerte er ja jetzt nicht Jahre, sondern nur diese 3 Monate, glaube ich, dass er erst dann aufgrund der langen Laufzeit, die sowas in sich bringt, zu wirklichen Problemen führt. Aber wenn dann so ein Einschnitt kommt, wie so eine fristlose Kündigung mit so massiven Vorwürfen, die mir ja gemacht worden sind, dann kommen Fragen auf. Passt das in Ihr Persönlichkeitsbild? Kann das, ist da was Wahres dran? Der eine, der sehr bankenhörig und hoheitshörig ist, der wird natürlich sagen, eine Bank wie die DG Bank macht das nicht, wenn das nicht stimmt. Der andere wird sagen, passt nicht ins Persönlichkeitsprofil von Andrea. Passt nicht. Folgedessen müssen da andere Gründe da sein. Und diese Reibereien, diese unterschwelligen Diskussionen, weil man ja selbst dann auch merkt, dass der Gegenüber sich fragt, ob da was dran sein könnte, führt dann dazu, im Falle von Andrea Fuchs, dass er mit dieser Sache direkt konfrontiert wird. Ich lasse ihn dann nicht raus. Und damit tue ich natürlich etwas, was ich auf der einen Seite als bereinigend empfinde, weil der andere sich aussprechen kann, was aber der andere nicht immer oft als bereinigend empfindet, sondern er sagt dann, dann bringt sie mich in diese peinliche Situation, ihr gestehen zu müssen, dass ich das denke. Und jetzt ist mir das so peinlich, jetzt gehe ich hier aus dem Weg. Es ist gar nicht die Ablehnung, die da ist, sondern dass ich eben diese Menschen in diese Situation gebracht habe, auszusprechen, was sie bei Dritten ja äußern, was sie ja auch nicht nur denken, sondern auch untereinander äußern, wenn ich nicht da bin, aber dass sie mir nicht ins Gesicht sagen wollen. So dass man eventuell Dinge ausräumen kann oder gerade rücken kann. Diese Chance wollen sie dir dann nicht geben. Es ist ihnen, die sind dann so peinlich berührt, dass sie ihre, ja, ihre Gedanken, die ihnen ja selbst zu schaffen machen, aber die sie so als Begründung sehen und auch an diese glauben, zulassen, aber nicht zulassen wollen, dass du, den sie ja auch beschuldigen, dass sie sich dem stellen wollen. Und dann ist man in diesem Zwiespalt. Der eine nimmt es auf und sagt, ja super, lass uns mal Tacheles reden, jetzt will ich wissen, was hier los ist. Ja? Also der Fakten sehen will, um das beurteilen zu können. Und der andere, der eben wegläuft und sich von dir abwendet, weil er sich peinlich berührt fühlt, auch ertappt fühlt. Und also das sind Dinge, mit denen ich eigentlich bis dato nur am Arbeitsplatz konfrontiert war. Und am Arbeitsplatz herrschen andere Gesetze als im Privatleben. Man lässt ja viel mehr zu unter den eigenen, unter den Menschen, die einem wichtig sind. Und dadurch, dass man mehr zulässt, sind dann auch die Wunden, die entstehen, viel tiefer und sie heilen viel, viel schwieriger und die führen oft zum totalen Bruch. Jetzt habe ich natürlich mich auch gefragt, ist das ein Andrea Fuchs-spezifisches Problem? Ja, weil wenn man vorher sowas nicht hatte. Ich habe dann unter allen Whistleblowern oder unter auch ganz vielen Kollegen, die betriebsbedingt gekündigt worden sind oder durch Fusionen eben auch wiederum betriebsbedingte Kündigungen bekommen habe, die nach 6 oder 9 Monaten in psychiatrischer Behandlung waren, die auch wirklich sich haben mal einweisen lassen, um das alles zu verarbeiten. Also ich spreche jetzt von der normalen betriebsbedingten Kündigung. Das ändert nichts daran, dass man draußen ist. Diese Situation ist erstmal dieselbe, nur sie hat einen anderen Härtegrad, einen anderen Bewertungsgrad. Und da habe ich eben sehr schnell gelernt, das sind die Mechanismen, mit denen man konfrontiert wird. Und es gibt eben Menschen, die kommen besser damit zurecht und die sehen das als eine Herausforderung zu sagen, okay, das ist jetzt so ein Lebensabschnitt gewesen und dann war eben die Familie nur Lebensabschnittsbegleiter, wenn man das mal so sieht. Es vereinfacht einem die Sache nicht, aber sie kann einem Mut geben zu sagen, okay, das musst du jetzt so annehmen, weil sie wollen ja nicht damit konfrontiert werden. Du kannst es ihnen ja nicht aufzwingen bis zu ihrem Tode. Und dann muss man eben sehen, wie komme ich damit jetzt zurecht und wie schaffe ich das, nicht auch da zu landen, wo die Kollegen gelandet sind. Ja? Das war mir so ein Mahnmal. Eben auch sie zu studieren, was für Fehler haben sie gemacht, kann ich die verhindern? Wie kann ich ihnen helfen? Nehmen sie die Hilfe an, ja oder nein? Viele haben sie angenommen. Was mir dann auch wieder geholfen hat, von gewissen Fehlern, also um gewisse Fehler einen großen Bogen zu machen. Ja. Ich habe ein Haustier, das mich, also das hatte ich damals, den kleinen Felix, der mich also sehr diszipliniert hat, ein kleines Kaninchen, 6 Uhr aufstehen, Kaffee kochen, mich sich um Hasen kümmern. Also allein, dass er mich trainiert hat, diesen alten Rhythmus einzubehalten, hat erstmal dazu geführt, das muss ich ihm heute immer noch danken, ja, habe ich ihm echt ein Denkmal gesetzt, dass ich nicht so in diese Bett- und Absalom-Rolle eingeschlüpft bin. Und durch diesen frühe Aufstehen, mich mit dieser Materie zu beschäftigen, wenn ich dann Zeit habe, also dann studiere ich mal, was da los ist, ja, dann zu erkennen, Prozesse führen ist nicht alles, nicht der ganze Lebensinhalt, es gibt auch noch andere Dinge, jetzt mach mal das, wo du nie Zeit dazu hattest. Und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten habe ich das ausgeschöpft, soweit es ging. Weil es gibt viele Dinge, die man auch machen kann, ohne dass man Geld braucht. Ja, ja, und das hat mir natürlich Wege in diesem Leben eröffnet, die ich wahrscheinlich so nicht erfahren hätte, ja. Weil einfach die Zeit gar nicht dazu da ist. Und ja, das ist also dieses Umfeld, wie reagiert es darauf? Was macht das Familienleben? Was macht das Privatleben? Wenn man das nicht schafft, wie gesagt, wird man entweder Clochard unter der Brücke am Mainufer, gibt also vollkommen auf, oder man verrennt sich so, dass man eben psychisch erkrankt. Ja, das ist also die schlimmste Alternative meiner Meinung nach. Ja, oder man rappelt sich immer wieder auf und versucht also gegen alles anzukämpfen, was einem dazu verführen könnte. Weil es ist verführerisch, sich einfach ins Bett zu legen, die Klotze anzumachen und den Tag an einem vorbeirauschen zu lassen. Oder den Kummer in Alkohol oder sonstigen Drogen ja, zu ersticken oder zu stillen oder zu dämpfen oder was auch immer, ja.